Vielen Dank, Tobi, und einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Seid ihr bereit soweit? Ja, es ist schweigsam, ne?
Ja, guten Morgen, fang endlich an, wofür habe ich gezahlt?
Den Text habt ihr eben schon gehört. Ich werde jetzt diesen Text Vers für Vers auslegen. Wir gehen ihn nochmal schrittweise durch und schauen uns an, was Paulus hier an die Philipper schreibt. Und ihr dürft gleich die erste Folie anzeigen lassen. Die Predigt habe ich betitelt mit Bleibt dran. Bleibt dran. Bevor ich in die Predigt starte, möchte ich ein paar kurze Worte verlieren. Warum mich dieser Text so fasziniert, den ihr eben gehört habt? Ich glaube, wir haben den Auftrag, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Sind da ein paar auch der Meinung? Ich glaube, dass wir eine Entwicklung in Europa haben, in unserer Kirche, oder die gehabt haben, in der sehr viel Wert darauf gelegt wurde, dass unsere Seele bedient wird in der Kirche. Die Predigt muss mich ansprechen. Ich muss irgendwie ermutigt aus dem Gottesdienst rausgehen. Ich brauche einen Gottesdienst und eine Kirche, die mir etwas bringt. Ich glaube aber, dass eine Ich-Zentriertheit in der Kirche am Ende zu einer totalen Enttäuschung führt. Ich glaube, irgendwann geht man immer unzufriedener aus den Gottesdiensten und immer unzufriedener aus der Kirche, weil unsere Seele ein schwarzes Loch ist. Das ist nie satt. Ja? Es sei denn, es wird immer wieder gestillt und gefüllt mit der Wahrheit und Liebe von Jesus Christus. Ich glaube aber, dass zu einem Leben, das wirklich erfüllt ist, dazugehört, dass wir was tun. Dass wir was wagen, dass wir was bewegen, dass wir Ziele setzen. Und deswegen ist diese Predigt heute ein kleiner Anstoß auch wenn wir verschiedene Themen auch in diesem Text anschauen werden, möchte ich euch schon zu Anfang dieses Wort hier sagen, das da steht. Bleibt dran. Leute, diese Welt braucht Jesus. Und wir glauben so oft irgendwelchen komischen Lügen, die sagen, ja, aber will ja eh keiner hören. Wisst ihr, was meine Erfahrung ist? Das wollen Leute hören. Was Leute nicht wollen, ist komische Religiosität, stolzes Getue oder irgendwelches kanaanäisches Gerede, das keiner versteht. Das brauchen Leute nicht. Was Leute brauchen, ist ein lebendiger Gott, der sie liebt und der Wahrheit und Sinn in ihr Leben gibt. Denn diese Welt ist ohne Sinn und ohne Wahrheit und ohne Hoffnung. Gerade in Zeiten wie diesen brauchen wir eine Botschaft der Hoffnung, die sagt, wir haben nicht nur eine Traumbotschaft, wir haben Grund zu hoffen, dass da ein Gott ist, der einen Ausweg sieht und den er auch schafft. Ich habe vor kurzem wieder ein Gespräch gehabt mit zwei jungen Leuten und habe sie gefragt, was sie glauben, wohin die Reise führt in ihrem Leben. Was passiert, wenn sie sterben? Und der eine sagte, ja, ich glaube, da passiert gar nichts mehr. Ne? Ich glaube, dann bin ich weg. Und seine Nebensitzerin sagte, also ich glaube, dass da schon eine Seele ist und dass wir dann wiedergeboren werden. Und ich sprach mit ihnen und ich hörte mir an, was sie zu sagen hatten. Und es stellte sich raus, es ist halt eine Hoffnung, die nur in ihnen selbst begründet ist. Sie haben keinen Grund zu hoffen, aber so eine Hoffnung, die trägt uns nicht. Und so eine Hoffnung, zu der kann man nicht sagen, bleib dran. Und ich erzählte ihnen von der Hoffnung in Jesus Christus. Und von einer lebendigen Hoffnung, die nicht fordert, meinen Verstand auszuschalten oder die Augen zu verschließen, sondern die sich ganz und gar stellen lässt auf den lebendigen Jesus Christus. Und ganz ehrlich, diese Botschaft wollen Leute hören. Diese Botschaft brauchen Leute. Auch wenn man ihnen dann sagt, dass wir Anteil haben, sogar großen Anteil, an unserer Hoffnungslosigkeit. Dass wir Fehler haben, dass wir Feinde sind von Gott. Auch das gehört zu der Botschaft dazu. Aber am Ende ist es eine Hoffnungsbotschaft, für die wir dranbleiben sollen. Also das mal vorangestellt, ja, wofür wir dranbleiben sollen. Ja, dafür lohnt es sich wirklich zu kämpfen und dran zu bleiben. Wir lesen die ersten Verse nochmal, die Verse 12 und 13. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Wir lesen ja manchmal Bibeltexte relativ unkritisch, weil manche die Meinung haben, man darf nicht kritisch nachdenken über Bibeltexte, ob die stimmen. Wenn ich diesen Text lese, dann fällt mir sofort was ins Auge. Das ist total unlogisch. Das ist ein Widerspruch. In zwei Versen. Warum ist das für mich ein Widerspruch? Naja, einmal sagt er, wir müssen unsere Rettung verwirklichen. Also steht auch im Griechischen so. Also da steht tatsächlich mit Furcht und Zittern. Ja? Das ist keine Floskel so, das kommt auch im Korintherbrief vor, wer da parallel stellen möchte, 1. Korinther Kapitel 2, Vers 3, da sagt Paulus das auch, dass er mit Furcht und Zittern seinen Dienst tat. Also das steht genauso dran. Und da steht auch, verwirklicht eure Rettung, wortwörtlich. Also macht das. Und dann einen Satz später sagt er, weil Gott macht das. Hä? Was ist das für eine Begründung? Also entweder ich verwirkliche meine Errettung und ich muss was machen, oder Gott macht das für mich. Dann muss ich es ja nicht mehr machen. Also wer macht das jetzt? Ich oder Gott? Das ist eine ganz schön schwierige und große theologische Frage. Ich schneide die nur an heute, okay? Also ich lehre jetzt nicht die ganze Zeit über diese Frage. Das ist die Frage der Prädestination, nennt sich das. Das bedeutet die Frage der Vorherbestimmung und alles, was man zusammengehört. Und es gibt hier schon seit der frühen Kirche mehrere Gedanken, wie passt das zusammen? Also, dass wir irgendwie eine Verantwortung haben, aber dass die Bibel gleichzeitig sagt, dass Gott ein souveräner Gott ist, der am Ende alles bestimmen kann. Das ist ja irgendwie, das passt ja nicht in meinen Kopf rein zusammen. Und da haben sich schon frühe Kirchenväter mit auseinandergesetzt. Bei Augustinus finden sich da einige Ansätze und weiter und so fort. Und bei den Reformatoren wird das nochmal relevanter. Luther, Calvin, Zwingli und all die Leute schreiben über diese Frage. Und es bilden sich dann im Laufe der Jahrhunderte nach der Reformation gewisse Theologien heraus. Und zwei dieser Theologien, die sind sehr prominent, die habe ich euch vorgestellt, nennen sich Calvinismus und Arminianismus. Und die besagen Folgendes. Der Calvinismus sagt, der Mensch ist völlig verdorben. Also der Mensch ist vollkommen schlecht. Es ist nichts Gutes in ihm zu finden. Und Gott hat aber diejenigen bedingungslos erwählt, die am Ende zu ihm kommen sollen. Das heißt, Epheserbrief, vor Grundlegung der Welt hat Gott erwählt. Das heißt, wir haben da verschiedene Texte, Römerbrief, Epheserbrief, wo Gott sagt, er erwählt. Es ist seine Entscheidung. Und die ist bedingungslos. Wen er erwählt, der ist erwählt. Die Versöhnung ist damit begrenzt. Das heißt, nicht die ganze Welt ist mit Gott versöhnt, sondern nur die Erwählten sind mit Gott versöhnt. Alle anderen werden ja nicht zu Gott kommen. Und die Gnade, die Gott aber ausschüttet, ist damit unwiderstehlich. Das heißt, alle, die erwählt sind, die werden auch errettet werden. Ob sie das nun verstehen heute oder nicht. Ja, sie werden. Und sie werden diese Gnade annehmen, weil sie unwiderstehlich ist. Und sie werden auch bleiben in der Gnade. Sobald sie sich bekehrt haben, sind sie gerettet und können diese Gnade nicht mehr verlieren. Das ist so ganz grob zusammengefasst der Calvinismus. Das heißt, hier ist eine sehr starke Betonung auf das, was Paulus im zweiten Absatz hier sagen würde, was wir eben gelesen haben. Denn Gott ist es, der das wirkt. Hier ist Gott der Akteur und sagt, ich erwähle dich, ich gebe dir meine Gnade und ich bringe dich auch bis ans Ende. Das ist nicht deine Verantwortung, sondern Gottes Verantwortung. Der Arminianismus sagt, also so ganz verdorben ist der Mensch ja nicht. Teile vom Menschen sind verdorben, aber der Mensch ist auch teilweise gut. Und deswegen ist die Erwählung bedingt. Das heißt, Gott erwählt zwar die Menschen, aber er legt damit nicht fest, wer zu ihm kommt, sondern er erwählt quasi alle. Damit ist die Versöhnung unbegrenzt. Die ganze Welt ist mit Gott versöhnt und das Angebot Gottes ist auf die ganze Welt ausgeschüttet. Und damit ist die Gnade aber auch widerstehlich, weil nicht alle Menschen folgen ja Jesus, obwohl sie alle theoretisch versöhnt sind mit Gott. Aber nicht alle nehmen diese Gnade an und damit kann man dieser Gnade auch widerstehen. Man kann sagen, nein, das möchte ich nicht. Und damit ist die Erlösung bedingt. Das heißt, ob ich gerettet werde oder nicht, ist nicht nur eine Frage von Gott, sondern eine Frage von mir, ob ich mich dafür entscheide oder nicht. Das ist so typisch Arminianismus. Und das ist schon ein Unterschied, oder? Das wäre jetzt eher so der erste Teil von Paulus. Ne? Also wirkt ihr das. Ja? Ihr seid dafür verantwortlich, auf diese Gnade, die Gott euch schenkt, zu antworten und das dann auch bis zum Ende durchzutragen. Ja, wer hat jetzt recht? Arminian oder Calvin? Obwohl das auch Zusammenfassungen von ihren Lehren sind. Also Calvin hat diese Punkte nicht so aufgestellt, wie sie hier stehen. Das hat man dann später so ein bisschen zusammengefasst. Aber das ist schon ein großer Unterschied. Und darüber streiten sich auch Christen bis heute vehement, wie das zu sehen ist. Weil das beeinflusst sehr stark, wie wir unseren Dienst tun, würde ich sagen. Ich mache es mal auf beide Seiten, um mich jetzt noch nicht hier festzulegen. Eine gewisse Karikatur. Wenn ich den Calvinismus hier nehme, dann sage ich, ja gut, dann muss ich ja nichts mehr machen. Also warum soll ich dann rausgehen und evangelisieren? Weil wer erwählt ist, der ist ja erwählt. Also da habe ich auch gar keinen Anteil dran. Ich weiß ja nicht, wer erwählt ist, weil die Bibel sagt, Gott kennt die Seinen. Ja gut, ich kann natürlich schon anfangen zu predigen, aber schlussendlich wird sowieso nur der zum Glauben kommen, der sowieso schon vor Grundlegung der Welt erwählt ist. Also kann ich gut predigen oder schlecht predigen oder gar nicht predigen, das wird trotzdem geschehen. Dann ist für mich die Frage, warum gehen wir dann nach Afrika und warum gehen wir auf alle möglichen Kontinente und Länder und in Städte und predigen das Evangelium. Bei Arminian würde ich sagen, ja gut, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, und ich würde mal behaupten, die meisten sind eher so auf der Seite, ne, man muss sich irgendwie entscheiden, das ist ein großes Problem. Wenn wir uns für Gott entscheiden müssen, dann wäre die beste Methode, die besten Redner auf die Bühne zu stellen, die am besten aussehen und die am besten überzeugen können, egal ob die das selbst glauben oder nicht, aber Hauptsache, die Leute werden überzeugt und machen dann einen Bekehrungsaufruf und sind dann gerettet. Das wäre die beste Methode. Einfach die besten Methoden anwenden, am besten Leute auch überreden, vielleicht auch manipulieren. Hauptsache, es geschieht. Hauptsache, sie entscheiden sich. Weil dann ist es ja ihre Verantwortung. Die Frage ist also, warum sollte man das dann nicht machen? Also ihr seht schon, beides hat so gewisse Problematiken. Ne? Und ich war früher 5-Punkte-Calvinist, also ich so vor über 10 Jahren habe ich das so gesehen. Es gibt so einen Spruch, ne, jeder gute Prediger war mal Calvinist. Ne, so. Es ist tatsächlich sehr interessant. Viele haben so eine Phase, wo sie das, weil das eine sehr, sehr tiefe Theologie ist. Also das ist eine nicht so bekannte Theologie bei uns, aber sie ist sehr tief. Und sobald man das kennenlernt, merkt man, oh hoppla, da wurde mir aber einiges vorenthalten. Man wird immer gesagt, ja, entscheide dich halt für Jesus und so, und dann sieht man die andere Seite. Ich glaube, beide Systeme scheitern. Beide Systeme scheitern und meiner Ansicht nach scheitern sie an der Bibel. Das Problem von uns ist oft, dass wir versuchen, gerade in unserer griechisch denken geprägten Welt, in unserer westlichen Welt, Dinge zu erklären, die wir nicht erklären können. Auf der anderen Seite gibt es auch oft die faule Ausrede, dass dann Christen sagen, ja, musst du einfach glauben. Musst einfach glauben. Ne? Kann man halt nicht drüber nachdenken, kann man nicht verstehen, muss einfach glauben. Das funktioniert ja auch nicht. Also wenn man immer nur sagt, ja, du musst einfach glauben, warum bist du dann kein Muslim? Weil der sagt ja auch, du musst einfach glauben. Warum bist du dann kein Buddhist? Weil der sagt auch, du musst einfach glauben. Also ich brauche ja schon einen Grund, das zu glauben, was ich glaube. Muss schon ein bisschen mehr kommen als glaub einfach. Und gleichzeitig habe ich nie in meinem Leben die vollkommene Sicherheit, alles zu verstehen und beweisen zu können. Das ist in jedem Feld unserer Welt so, nicht nur in Bezug auf Gott. Auch in der Naturwissenschaft gibt es Dinge, die wir nicht beweisen können, die wir einfach voraussetzen. Zum Beispiel die große Frage, warum wir unserem eigenen Gehirn vertrauen sollten. Woher weiß ich, dass mein Gehirn mich nicht falsche Gedanken sagt? Ja, das ist nicht so einfach, naturwissenschaftlich zu belegen. Also bestimmte Dinge setze ich voraus. Und die kann ich nicht beweisen, besonders nicht lückenlos beweisen. Wir versuchen das aber oft bei Gott. Wir versuchen oft, Gott in eine Schublade zu stecken und zu sagen, ich habe genau kapiert, wie Gott ist. Ich lese meine Bibel seit 30 Jahren und weiß ganz genau, wer Gott ist. Ich sage dir eines, du hast keine Ahnung, wer Gott ist. Das ist meine Überzeugung. Wir haben keine Ahnung, außer von dem, was Gott uns offenbart hat über sich. Aber glaubt ihr wirklich, dass das 90% bildet von dem, wie Gott ist? Von dem, was seine Gedanken sind? Paulus selber sagt im Römerbrief, wie unermesslich und unerforschlich sind die Gedanken Gottes. Wir können das nicht begreifen, wie Gott denkt. Allein sich ein Wesen vorzustellen, das außerhalb von Raum, Zeit und Materie ist, das kriegen wir gar nicht in unseren Kopf rein. Wenn wir uns fragen, außerhalb von Raum, dann fragen wir immer, wo ist es denn? Also wo ist denn Gott? Da muss ein Raum sein. Wenn wir fragen, wann ist Gott? Ja, er muss doch irgendwann sein. Ja, aber wenn keine Zeit da ist, das können wir nicht verstehen. Das heißt, Gott in seinem Wesen entzieht sich schon unseren Gedanken per se. Und er hat uns die Gnade geschenkt, uns Dinge über sich zu offenbaren und zu zeigen, die wir tatsächlich verstehen können. Jetzt gibt es ja trotzdem diese Bibelverse und jetzt gibt es ja immer noch diese Problematik, dass ja die Bibel sagt, naja, einerseits sagt die Bibel, Gott erwählt und Gott ist souverän und Gott ist derjenige, der alles lenkt. Und auf der anderen Seite sagt die Bibel aber, wir haben eine Verantwortung. Und die Bibel ruft dazu auf, tatsächlich sich zu entscheiden. Und die Bibel spricht auch von einem freien Willen. Wie kriegt man das jetzt zusammen? Und meine Antwort wäre, die Erwählung Gottes geschieht in Christus. Es würde jetzt ein bisschen mehr Zeit brauchen, das alles aufzudröseln. Aber besonders wer sich mit Römer 9 und die Texte da drin beschäftigt, Römer 9, Römer 10, wo es sehr viel Debatte gibt über diese Frage der Erwählung, glaube ich, dass Paulus Folgendes zeigt, auch hier im Philipperbrief. Gott ist der Akteur. Also, wenn Gott nicht der Akteur ist, dann hast du keine Chance, zu ihm zu kommen. Keine. Jesus sagt, niemand kommt zu mir, es sei denn, der Vater zieht ihn. Ne? Oder andersrum, niemand kommt zum Vater, es sei denn, ich ziehe ihn. Ja. Das heißt, Jesus sagt schon, der Initiator ist Gott. Das muss so sein. Ich meine, Paulus sagt, Christus kam auf diese Welt in einer Zeit, wo der Mensch nicht nach Gott gefragt hat. Er ist für Sünder gestorben, die nicht sich zu Gott bekehrt hatten. Wie viel größer wird dann die Gnade jetzt sein, wo wir Gott nachfolgen? Das heißt, er war der Initiator. Aber seine Initiative lag auf Christus. Alles, was er geplant, getan und gelegt hat, hat er in Christus hineingelegt. Und Christus ist derjenige, der zuerst die Erwählung des Vaters bekommt. Denn der Vater spricht, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Wenn wir uns fragen, wen hat Gott erwählt und wen nicht, dann ist die einzige Antwort, die wir setzen können, er hat Christus erwählt. Der Vater hat Jesus erwählt. Und in ihm hat er die Welt erwählt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und die Offenbarung spricht, wer da will, da kommt schon dieser Wille vor, ne? Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich glaube, wir sind keine Marionetten, ihr Lieben. Und das ist eine unglaublich faszinierende Botschaft der Bibel, die schon früh erkannt wurde, schon im Alten Testament, wenn es heißt, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt nicht, dass Gott eine Glatze hat, sondern das bedeutet, dass Gott sein Wesen in uns hineingelegt hat. Das bedeutet, wir sind die einzigen Wesen auf diesem Planeten und vielleicht auch im ganzen Universum, die fähig sind zu rationalem Denken. Die einzigen Wesen, die fähig sind zu freien moralischen Entscheidungen. Die einzigen Wesen, die in der Lage sind, darüber nachzudenken, was nach dem Tod geschieht. Wir sind die einzigen Wesen, die Opern kreieren und Theaterstücke und Kunstwerke. Gott hat da etwas von seinem Wesen in uns hineingelegt, das uns zu einem Gegenüber macht. Und dieses Gottes Gegenüber, im Fachbegriff Imago Dei, hat unsere Gesellschaft bis heute geprägt, was von vielen Leuten verneint wird und was heute verleugnet wird. Aber der Fakt, dass wir Menschenrechte haben, dass wir ein Menschenbild haben, in dem Männer und Frauen auf gleicher Stufe stehen, was geschichtlich gesehen nicht selbstverständlich ist, dass wir eine Gesellschaft haben, in der Familien und Kinder etwas wert sind, das ist unter anderem, nicht nur, aber unter anderem, genau diesem Bild des Menschen zu verdanken. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Wir sind wertvoll, nicht weil wir etwas leisten. Wir sind wertvoll, nicht weil wir fähig sind, eine Gesellschaft aufzubauen. Wir sind fähig, weil wir Menschen sind, geliebt zu werden von Gott. Deswegen sind wir wertvoll. Deswegen haben wir Würde. Und unser Grundgesetz sagt das ja, ne? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und in der Präambel unseres Grundgesetzes steht, dies schreiben wir in der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Also da war ein starkes Bewusstsein dafür da. Wir haben hier eine Verantwortung vor beiden, vor Mensch und Gott. In Epheser 1, Vers 4 steht, ich darf es gerne die nächste Folie anzeigen, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Das ist meine kurze Antwort auf diese Frage. Ich meine, in 15 Minuten ist das nicht so leicht zu behandeln, dieses Thema, aber da es hier im Text vorkommt, wollte ich es nennen. Das ist meine Vorstellung von der Erwählung Gottes. Er hat Christus erwählt. Und in Christus erwählt er ein neues Volk Gottes. Nicht mehr Israel ist das erwählte Volk Gottes und alle anderen kommen nicht rein, sondern in Christus erwählt er sein Volk. In Christus wird der Same Abrahams zahllos sein wie die Sterne. Und in Christus sind wir gerettet. Und das heißt, unsere Aufgabe ist, dass wenn Christus uns begegnet, dass wir Christus nachfolgen. Dass wenn Christus uns seine Hand reicht, wir diese Hand nehmen. Wie genau das funktioniert, welche Freiheit wir darin haben, was Gott für Bausteine in unser Leben legt, keine Ahnung. Das können wir nie beantworten. Mein Bild da ist immer, dass wir im Prinzip Tiere sind wie in so einem afrikanischen Reservat. Ich war mal in Südafrika, da sind wir dann so durchgefahren, haben tolle Tiere gesehen. Glaubt ihr, diese Tiere wissen, dass sie eingesperrt sind? Nö. Die denken, sie sind frei. De facto sind die aber eingesperrt. Das heißt, de facto hat ihre Freiheit eine Grenze, die können sie aber nicht begreifen. De facto wirkt der Mensch in dieses Reservat ein, das kapieren die Tiere aber nicht. Wo da der Mensch jetzt genau was hinlegt und wann da ein Tier geschossen wird, das verstehen die ja nicht. Sie empfinden sich als frei und sie sind auch ein Stück weit frei, aber sie haben eine Grenze ihrer Freiheit. So ungefähr stelle ich mich vor. Also ich bin so ein Tier in so einem Reservat. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, dass Gott irgendwo eingreift und wo meine Freiheit endet, aber ich empfinde mich als frei. Um diesen Punkt hier abzuschließen, um wieder zurückzukommen zu unserem Philipper-Text. Was ist mein erster Punkt also aus dem Philipper hier? Was wir ins Zentrum stellen müssen, ist nicht meine Theologie, nicht meine Vorstellung von Gott, nicht, dass ich alles verstanden habe, ist meine Rettung, sondern Jesus Christus ist deine Rettung. Jesus Christus ist deine Rettung. Und wenn wir uns fragen, was fordern wir von Menschen, damit sie sich Christen nennen können, wann ist man ein Gläubiger? Wisst ihr was, dann würde ich erstmal ansetzen zu sagen, hey, liebst und folgst du Jesus? Wenn das mir jemand mit Ja beantworten kann, darf ich mich dann vielleicht zuerst freuen, bevor ich kritisch bin? Bevor ich anfange, hier irgendwelche Theologien aufzudröseln, zunächst einmal zu sagen, wenn jemand Christus als seinen Herrn bekennt, dann freue ich mich. Und wenn ich dann merke, okay, der glaubt vielleicht auch komische Sachen oder der glaubt andere Sachen, okay. Ich hoffe, du bist standfest genug, das auszuhalten, dass Menschen die Bibel nicht genauso lesen wie du. Ich glaube, es wirkt eher von Unsicherheit, wenn wir verlangen, dass jeder genauso glaubt wie ich. Das ist eher eine Unsicherheit. Wenn du dir gewiss bist, was du glaubst, dann kannst du auch stehen lassen, wenn jemand Sachen anders sieht. Und es gibt Dinge, die sind gravierend anders und da müssen wir auch aufstehen und sagen, das ist falsch. Ich meine, es gibt Theologien, die sagen, Jesus ist kein Sühnetod gestorben. Das sind für mich einfach keine Christen. Punkt. Weil der Sühnetod Jesu ist das Zentrum der Geschichte. Der Tod und die Auferstehung Jesus für meine Schuld, nicht nur als humanistisches Vorbild, sondern für die Vergebung meiner reellen Schuld vor Gott, ist das Zentrum der Geschichte. Wer das nicht anerkennt, kann sich nicht Christen nennen, meiner Ansicht nach. Das heißt, es gibt schon Dinge, die lasse ich stehen, aber dann sage ich, da sind wir nicht auf einer Seite, da sind wir nicht auf derselben Seite. Aber wenn jemand das bekennt, Jesus Christus ist für mich gestorben und auferstanden, er ist Gott, er ist mein Retter und Erlöser, dann bin ich erstmal ein Bruder von dieser Person. Wir lesen weiter. Wenn wir also wissen, dass Gott etwas wirkt und wir auch eine Verantwortung haben, dann sagt Paulus, naja, diese Verantwortung müssen wir wahrnehmen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Hat er wahrscheinlich für die Deutschen geschrieben, ne? Ohne Murren und Bedenken. Ne? Ja, nehmen wir uns das doch mal zu Herzen. Über sowas lesen wir so schnell drüber. Das ist genauso eine theologische Aussage wie alle anderen Aussagen der Bibel. Und da steht, tut alles ohne Murren und Bedenken. Was nicht heißt, Kopf ausschalten und Mund halten, sondern hier geht es ja um eine innere Haltung, richtig? Also wenn er sagt, damit wir rein sind und ohne Flecken, das bedeuten diese Worte hier, unsträflich und lauter, rein und ohne Flecken, dann bedeutet das, wenn wir als Christen rumlaufen in dieser Welt, wenn wir sagen, wir folgen Jesus, aber wir sind nur am Meckern und Mecker, die Politik und alles. Ja, wenn wir nur meckern, wenn wir dafür bekannt sind, dann sind wir zwar ein Licht, aber dieses Licht hat Flecken und da, wo die Flecken sind, kommt kein Licht durch. Wenn du Schlamm über deine Glühbirne wirfst, ja, dann bringt es nichts, wenn die leuchtet. Das heißt, er sagt, unsere Errettung an sich ist das Licht dieser Welt, aber wir können sie verdecken in dieser Welt, indem wir unweise leben. Indem wir unweise handeln. Indem wir da aufhören, dass wir sagen, na gut, ich bin ja gerettet. Ne, ich rechtfertige mich ja damit, dass ich Christ bin. Also kann ich mich ja verhalten, wie ich will. Nein, das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Hebräer 12 sagt, dass wir geheiligt werden müssen, darüber haben wir auch schon eine Predigt gehört, ja, über das Ebenbild von Jesus. Wir müssen ins Ebenbild Jesu verwandelt werden. Die Bibel sagt, wenn das nicht geschieht, werden wir nicht gerettet. Lest Hebräer 12. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Das heißt, einfach nur zu sagen, ja, ich bin jetzt Christ und der Rest ist egal, sagt die Bibel gar nicht. Sondern das Erkennen von Jesus, anzuerkennen, dass er mein Schöpfer und Erlöser ist, ist ja erst der Anfang meines Lebens. Aber höre ich dann auf zu leben? Sage ich dann, ja gut, ist Leben vorbei. Ne? Die Bekehrung, das war so mein Höhepunkt. Nee, die Bekehrung ist der Startpunkt. Dann beginnt das Leben und dann werde ich verwandelt ins Ebenbild von Jesus. Mehr und mehr. Was nicht heißt, dass wir keine Fehler machen, okay? Versteht mich nicht falsch, weil jetzt, ich sehe schon, dass einige da wieder so ein bisschen Kollaps kriegen, weil es nach Leistung klingt. Erstens, Leistung ist nichts Schlechtes, okay? Also Leistung ist doch nichts Schlechtes, wenn es in einer richtigen Haltung geschieht. Ich will doch was leisten in meinem Leben. Die Frage ist nur, ob ich mir damit die Liebe Gottes verdienen kann. Und das kannst du nicht. Sondern alles, was die Bibel dann beschreibt, was ich tue, kommt aus dem Glauben an Jesus Christus. Wenn das die Quelle ist, dann ist es eine gesunde Quelle. Wenn das meine Motivation ist, dass ich Gott und die Menschen lieben will, dann ist es eine gesunde Motivation, auch was zu leisten in dieser Welt. Etwas zu verändern und zu bewegen in dieser Welt. Menschen wie William Wilberforce, der gegen die Abschaffung der Sklaverei gekämpft hat, war ein gläubiger Mensch. Der hat was bewegt in dieser Welt aus dem Verständnis seines Glaubens heraus. Der ist nicht da gesessen und hat gesagt, na gut, bin ja Christ, ist ja Licht genug. Nee, Jesus sagt, pack dein Licht nicht unter einen Topf, sondern lass es leuchten in dieser Welt, damit die Menschen das sehen. Und das hat nichts damit zu tun, dass du besser oder schlechter bist als jemand anders. Jeder von uns hat seine Umstände, Grenzen, Schwierigkeiten. Und ja, die Bibel sagt, manchem ist mehr Verantwortung gegeben, 10 Talente oder 5 Talente. Manchem ist weniger Verantwortung gegeben, 2 Talente oder 1 Talent. Aber dir ist Verantwortung gegeben. Du hast eine Verantwortung, dieses Licht leuchten zu lassen in der Welt. Und das heißt, wir müssen, und darauf zieht Paulus hier meines Erachtens nach ab, unsere innere Haltung anschauen. Dieses Murren und Zweifeln, ganz ehrlich, wenn du innerlich nur verbittert bist, aber den Mund nicht aufmachst, ja, das bringt dir auch nichts. Das ist wie wenn man in einer Ehe ist, die quasi schon tot ist, aber man lässt sich halt nicht scheiden. Okay, das ist ja nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, dass es innerlich rein ist. Dass es von innen heraus gereinigt und tadellos ist. Und ich finde dieses Bild so schön, und das haben wir auch verbildlicht auf der nächsten Folie, dieses, dass wir leuchten wie die Sterne. Wäre das nicht ein tolles Bild für unsere Welt? Dass das wir sind. Dass Menschen nur den Blick erheben müssen und sie sehen das. Lauter Menschen, die leuchten in dieser Welt und die eine Schönheit und Faszination Gottes widerspiegeln, die in dieser Welt verloren gegangen ist. Wir finden sie auch in der Natur, ja? So ein Sternenhimmel allein ist schon toll. Aber wie viel schöner ist es, wenn ein Mensch das repräsentiert und die Liebe Gottes ausschüttet an einen Menschen? Wie viel mehr leuchtet da in diesem Menschen etwas auf, was all das hier übertrifft? Wir lesen weiter. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Bei manchen Übersetzungen steht hier darbieten, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Ich habe es mal ein bisschen auf Deutsch übersetzt. Im Griechischen heißt das eigentlich sowas wie festhalten. Ja? Jetzt sagt er also, wie wir das machen. Also er sagt, einerseits leuchten wir, indem wir unsere innere Haltung verändern. Aufhören, immer negativ und schlecht über alles zu denken, sondern so, wie wir es auch heute schon praktiziert haben, in Dankbarkeit und Lobpreis zu leben, in Ehrfurcht vor Gott zu leben und ja, Dinge ansprechen zu dürfen, die falsch laufen, aber nicht darin zu leben. Wenn du Missstände erkennst, dann handle und sei jemand, der vorangeht. Aber der zweite Punkt ist, wir sind nicht einfach nur humanitäre Akteure und wir sind nicht nur Leute, die einfach nur positiv denken sollen, sondern wir brauchen das Wort Gottes, die Offenbarung des Wesens und Handeln Gottes in unserem Leben, damit wir diesen Auftrag von Jesus erfüllen können. Und deswegen sagt er hier, wie wir das tun, indem wir dieses Wort festhalten. Das heißt nicht unbedingt, dass du jeden Tag 3 Kapitel Bibel lesen musst. Ich glaube, es heißt vielmehr, dass du ein Gewicht legst auf das, was Jesus sagt. Oder was Gott insgesamt in seinem gesamten Wort sagt. Lege Gewicht auf das, was Jesus sagt. Verbringe Zeit damit, dir darüber Gedanken zu machen. Das heißt nicht, dass du immer noch mehr lesen musst manchmal. Wobei es auch gut ist, die Bibel mal durchgelesen zu haben. Also nur immer Johannesevangelium. Johannesevangelium ist schön, aber gehört ein bisschen mehr dazu. Ja. Lies die Bibel durch, aber nimm dir auch Zeit, darüber nachzudenken. Nimm dir Zeit, darüber nachzudenken. Und das ist ein inneres Festhalten. Wir sehen das bei Maria zum Beispiel, wo beschrieben steht, sie hielt dieses Wort des Engels fest. Ja, sie bewahrte es in ihrem Inneren und es bewegte sie. Wenn dich etwas bewegt, dann weißt du, es macht was mit dir. Wenn dich Bibellesen nicht mehr bewegt, dann solltest du vielleicht aufhören, so zu lesen, wie du liest und es anders machen. Ja? Weil nur seine Bibelzeit zu absolvieren, damit man es halt gemacht hat. Und am Ende ist da so ein Whiteboard im Himmel, wo Gott so eine Strichliste geführt hat. So, also hier am Montag im Februar 2026 hast du aber mal vergessen, Bibel zu lesen. Das wird Gott nicht machen. Gott wird sich fragen, wie viel von meinem Sohn erkenne ich in dir? Das wird er fragen. Wie viel von meinem Sohn war an deinem Leben erkennbar? Und Bibellesen hilft uns dabei. Aber das Festhalten von dem, was Gott sagt, ist noch entscheidender. Die Pharisäer haben auch die Bibel gelesen. Ja? Die kannten das besser als alle anderen. Die haben den Tanach auswendig gekannt, das Alte Testament. Ja? Die konnten das alles. Die Propheten, die Tora und so weiter. Aber sie haben es nicht in ihrem Herzen bewahrt. Das war ihr Problem. Und deswegen sagt Jesus, ist ja schön, dass ihr die Gesetze befolgt, aber wie wäre es mal mit Barmherzigkeit? Und so weiter und so fort. Ja? Also, legt ein Gewicht auf das, was Jesus euch sagt. Und auch das führt dazu, dass wir leuchten wie diese Sterne. Das Wort Gottes ist ein Unterschied in dieser Welt. Es ist eine Offenbarung einer Wahrheit, die nirgendwo anders zu finden ist. Ganz besonders in der Radikalität der Liebe Gottes. Darüber habe ich schon gepredigt, wiederhole ich heute nicht. Ja. Das findet sich nirgendwo sonst. Die Radikalität der Liebe Gottes, offenbart im Wort Gottes und offenbart in Christus, findet sich in keiner anderen Religion. Und ich habe schon einige Religionen angeguckt. Das gibt es nirgendwo. Das ist unsere Chance, diese Welt zu verändern. Moralapostel gibt es viele. Aber Moral mit Liebe Gottes gibt es nicht viel. Also ergänze ich diesen Satz. Jesus ist deine Rettung, also bleib dran. Bleib dran, dieses Licht zu sein in dieser Welt. Aus dem Verständnis heraus, Jesus, du hast mich gerettet. Du bist meine Rettung. Ich muss keine Angst haben in dieser Welt, Wenn ihr auch euch fürchtet in dieser Welt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. Je mehr ich mit Menschen rede, und ich habe zum Beispiel jetzt in 2 Wochen habe ich eine Debatte zum Beispiel mit so einem atheistischen YouTuber, wir verstehen uns sehr gut. Die meisten, mit denen ich debattiere, verstehe ich mich sehr gut. Ich bin kein Feind von denen. Ja. Aber wir kriegen sehr viel Anfeindung und Leute haben was dagegen. Und mittlerweile denke ich mir, so what? Wen kümmert's? Was mir irgendwelche Leute sagen, was ihre Meinung ist über Jesus, was sollte mich das interessieren? Ich liebe die trotzdem. Also ich lasse mir das auch nicht nehmen. Nur weil jemand sagt, ja, aber hier, ich finde das aber ganz doof. Okay, schade. Kann ich dir helfen, das zu verstehen? Kann ich dir helfen, irgendwie mehr zu verstehen, wer Jesus ist? Aber okay. Wir brauchen keine Angst haben vor dieser Welt. Wir kommen zum Abschluss. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Und hier macht Paulus einen schönen Punkt, wie ich finde, den er immer wieder macht in diesem Philipperbrief. Ohne sich selbst wahnsinnig zu erhöhen oder toll darzustellen, präsentiert er sich hier als genau in diesen Dingen als ein Vorbild. Warum kann Paulus die Philipper ermutigen? Wir erinnern uns nochmal, Paulus sitzt im Gefängnis, während er das schreibt. Also Paulus schreibt das aus einer Situation, in der es tatsächlich ja nicht einfach ist. Aber wisst ihr, was Paulus hier macht? Obwohl er im Gefängnis ist, ist er ein Licht. Ich weiß nicht, welche Ausreden du hast, aber Paulus benutzt keine. Paulus sagt, ich sitze im Gefängnis, ist mir völlig egal, ich mache das weiter. Ich werde ein Licht in dieser Welt sein bis zum Ende. Und wenn ich für euch ein Licht sein kann an die Philipper, dann bin ich froh und freue mich mit euch. Und wenn es bedeutet, dass ich sterbe und trotzdem dadurch ein Licht sein kann, dann freue ich mich darüber mit euch. Das ist mal eine Haltung, oder? Das ist doch eine coole Haltung. Er sagt, das ist mein Ziel, das ist mein Auftrag in dieser Welt. Und egal, wo ich bin, egal, wie meine Umstände sind, und die sind manchmal schwierig und wir dürfen auch nicht irgendwelche naiven Leute sein, die irgendwie mit so einem Blumenkörbchen nur rumlaufen, oh, ist alles so schön, ja. Oh. Ne? Es gibt echtes Leid in dieser Welt und dem müssen wir begegnen. Aber unser Ziel ist auch in diesen Dingen ein Licht zu sein für die Welt. Das heißt, um es abzuschließen, Jesus ist deine Rettung. Also bleib dran und sei darin ein Vorbild. Ich glaube, das ist die Botschaft dieses Textes, die ich hier so erkenne, in diesen paar Versen aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, Verse 12 bis 18. Wie Paulus das tatsächlich vorlebt. Wie er zutiefst daran glaubt, dass Jesus derjenige ist, der ihn von Anfang bis ins Ende führt. Dass er zutiefst davon überzeugt ist, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen. Und dass er zutiefst davon überzeugt ist, dass er damit andere anstecken kann, die das, was er tut, noch viel weiter tun werden. Amen.
Lasst uns jetzt noch einen Moment nehmen. Wir haben die Predigt von Dave gehört. Einfach eine Sache aus dieser Predigt in dein Herz zu schließen, es mitzunehmen für nächste Woche. Lass